Deutschlandfunk.
Video läuft, Blick in die Kamera. Maxine macht eine Ansage.
Ich möchte nicht, dass irgendjemand denkt, dass ich natürlich hübsch bin oder einfach so geboren bin.
Maxine zählt auf, was sie alles an sich hat machen lassen. Botox im Gesicht, Hyaluron in den Lippen, Haare gefärbt, Wimpern gepimpt.
Meine Brüste, die sind gemacht, die sind operiert, die sehen nicht natürlich so aus.
Die Liste ist lang und Maxine rattert alles runter.
Ich möchte nur nicht, dass sich irgendein junges Mädchen oder überhaupt irgendeine Frau mit mir vergleicht und sich denkt, scheiße, warum sehe ich nicht auch so aus? Ja, weil es fake ist. Bye!
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings.
Hi, ich freue mich, dass ihr am Start seid. Ich bin Charlene Rogall und auch heute wieder auf der Suche nach Antworten für Alltagsfragen, die uns nicht mehr loslassen. Heute geht's um Schönheit und Schönheitseingriffe. An der Stelle, we don't judge. Ich will heute eher verstehen, wie unsere Generation tickt und was die Möglichkeit, sich optisch zu verändern, mit uns macht. Ich will klären, warum entscheiden sich manche für Beauty-Eingriffe? Ist das nur mein Gefühl oder lassen gerade wirklich mehr junge Menschen was machen? Und wer bestimmt überhaupt was Schönes? Jetzt wollen wir erstmal Maxine ein bisschen besser kennenlernen. Sie ist Mitte 20, Influencerin, hat eine Romantrilogie geschrieben und postet über ihr Leben. Ich habe mit ihr gequatscht, weil ich verstehen wollte, warum sie sich für Schönheitseingriffe entschieden hat und warum sie damit ganz bewusst offen umgeht. Übrigens, 100% zufrieden mit ihrem Aussehen ist sie gerade nicht.
Also ich wünschte, ich könnte da jetzt sagen, dass ich mit allem super zufrieden bin und ja, dass die Selbstliebe quasi schon so ausgeweitet ist, dass ich da ganz selbstbewusst in den Spiegel gucken kann. Aber die Realität ist dann leider trotzdem, dass ich immer noch in den Spiegel gucke und denke, okay, das könnte anders sein, das könnte anders sein. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass ich schon zufrieden mit mir und meinem Aussehen bin und dass ich das auch realistisch einschätzen kann.
Weißt du noch, wann das überhaupt bei dir angefangen hat, dass du das erste Mal irgendwas an dir so optimieren wolltest?
Ja, tatsächlich war das quasi erstmal etwas, was jetzt gar nichts mit einem Eingriff zu tun hat und was wahrscheinlich auch viele junge Mädels oder egal Mädels in welchem Alter kennen. Das erste Mal kam das bei mir durch einen Diätwunsch zustande und ich war eigentlich immer ein sehr, sehr schlankes Mädchen und bin dann aber mit 15 in ein Auslandsjahr nach Amerika gekommen und habe dann da zugenommen. Und auf einmal habe ich mich im Spiegel angeguckt und war sehr, sehr unglücklich mit dem, wie ich ausgesehen habe und wollte unbedingt abnehmen und hatte aber auch da keine Ahnung, wie man das richtig macht und bin dann beim Googlen irgendwann auf gewissen Foren gelandet, die ganz ungesunde Tipps an Mädchen rausgegeben haben und bin dann tatsächlich da das erste Mal dann leider in auch eine sehr ungesunde Spirale gerutscht und hatte dann jahrelang mit einer Essstörung zu kämpfen. Und darüber habe ich tatsächlich sogar ein Buch geschrieben, das heißt Paper Hearts und alles zerbricht. Also es geht nicht nur um eine Essstörung, es geht auch um eine Liebesgeschichte. Ja, da habe ich das Ganze so ein bisschen quasi aufgearbeitet. Aber das war, glaube ich, so das erste Mal, dass ich wirklich in den Spiegel geguckt habe und gedacht habe, okay, ich bin gerade wirklich unglücklich mit dem, wie ich aussehe. Ich möchte irgendwas ändern. Das war damals in Amerika.
Und dann ging es quasi weiter, sag ich mal, ne, das war so deine erste Erfahrung, ja, wo du was ändern wolltest. Und dann hast du danach auch was geändert durch eben so Beauty-Eingriffe.
Genau. Als ich 16 war, hat das angefangen, dass ich irgendwie immer gedacht habe, wenn ich auf Fotos lächle, habe ich gar keine Oberlippe mehr. Meine Mama hat mir dann mit 17 erlaubt, Permanent Make-up an den Lippen zu machen, quasi mir eine Lippenkontur stechen zu lassen.
Ah, damit es voller aussieht.
Permanent,
ne?
Make-up. Genau, und das habe ich da dann quasi schon nur gemacht, damit es voller aussieht. Und dann habe ich wirklich direkt, als ich 18 war, habe ich Mama und Papa quasi angeguckt und habe gesagt, so, jetzt könnt ihr nicht mehr Nein sagen, los geht's. Und ich habe schon direkt von meinem Umfeld quasi das Feedback bekommen, das ist schon ein Entenschnabel, ist jetzt gar nicht so gut geworden.
Kam nicht so gut aber an, ich, ja.
Ja, aber ich war erstmal total glücklich, einfach weil es irgendwie voller war. Es war mir voll egal, ob das über die Lippe gelaufen war, ob es in der Lippe war, wie auch immer. Es war mehr, als ich davor hatte und das war zu dem Zeitpunkt alles, was mich interessiert hat. Das heißt, grundsätzlich war ich da schon erstmal glücklich.
Wie ist denn das eigentlich für dich, wenn du merkst, du bist für andere ein Beauty-Vorbild?
Ja, also mir ist bewusst, dass das wahrscheinlich schon der Fall ist. Ich versuche aber mit meinem Content quasi so dagegen zu steuern, weil es bei mir halt eigentlich gar nicht um Make-up und Beauty und solche Sachen geht. Ich versuche halt immer offen und ehrlich mit meinen Eingriffen quasi umzugehen, dass es einfach transparent ist und sage auch ganz oft, auch wenn die meisten das schon wissen, aber es kommen ja immer noch neue Leute dazu, wenn ich zum Beispiel dann im Sommer in einem Bikini mal ein Bild poste oder man mich in einem Top sieht und ich dann merke, dass wieder vermehrt die Frage quasi aufkommt, oh, welchen BH trägst du da drunter? Deine Brüste sehen so schön aus. Und dann mache ich immer mal wieder einen öffentlichen Reminder quasi daran, Leute, ich habe gemachte Brüste. Das ist der Grund, warum das gerade hier so aussieht und so sitzt. Und vergleicht euch bitte mit natürlichen Brüsten niemals mit jemandem mit gemachten Brüsten, weil es kann nicht so aussehen und so sitzen, weil es eben künstlich versus real ist. Da versuche ich dann in solchen Momenten, wenn ich quasi merke, okay, ich werde gerade als Vorbild genommen oder jemand vergleicht sich mit mir, versuche ich immer wieder dran zu erinnern, dass gewisse Dinge einfach nicht von der Natur gegeben sind bei mir und da ein Eingriff stattgefunden hat.
Wenn ich höre, dass andere was haben machen lassen, dann bin ich irgendwie gar nicht mehr so überrascht wie noch vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Meine Beobachtung: Das ist schon mehr geworden, dass hier und da nachgeholfen wird. Das denke ich zumindest bei jeder Bahnfahrt oder bei Gesprächen mit meinen Freundinnen. Ich wollte diesen Eindruck überprüfen und habe mir deshalb Support aus der Wissenschaft geholt.
Also insgesamt nehmen die Schönheitseingriffe weiter zu. Ich sage mal Schönheitseingriffe in Anführungsstrichen. Und das ist in allen Generationen durchweg der Fall.
Juti, da ist also echt was dran. Das ist nicht nur ein Gefühl. Beauty-OPs liegen bei uns im Trend. Sogar auf Platz 10 weltweit steht Deutschland. Hätte ich nicht gedacht. Hier hört ihr übrigens Michaela Montanari. Sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie und selbst Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie. Den Anstieg von Schönheitseingriffen sieht Michaela Montanari auch in ihrer Position als Beauty-Doc problematisch.
Ja, ich finde die sehr mit Vorsicht zu genießen, muss man ehrlicherweise sagen, weil das überhaupt nicht kritisch hinterfragt wird. Auf den sozialen Medien ist es ja auch so, dass man immer nur schöne Dinge sieht. Man sieht nicht den Hinweis auf eventuell mögliche Komplikationen. Ne? Jeder operative Eingriff kann auch Risiken mit sich bringen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Michaela Montanari meint, es würde der Eindruck entstehen, dass so ein Eingriff eine fixe Sache sei. Und aus der Kategorie »Wünsch dir was«. In ihrer Praxis erlebt sie oft, dass Patientinnen kommen mit stark bearbeiteten Bildern oder Bilder mit Filter und die sagen dann so bitte einmal.
Das ist natürlich schwierig, weil die Anatomie sieht anders aus und wir können zwar viel machen, aber nicht alles. Und man muss natürlich auch differenzieren, ist das Ganze dann sinnvoll oder ist ein anderes Problem im Vordergrund.
Da habe ich nochmal nachgehakt, was genau Michaela Montanari meint.
Man muss auch ganz klar einmal schauen, ist es wirklich ein Problem vorhanden oder ist das Problem eher so ein bisschen psychischer Natur? Also es gibt also ein Syndrom, das nennt sich Dysmorphophobie, Unzufriedenheit mit dem Körper. Und da kann man operieren und machen und behandeln, wie man möchte. Die Patientinnen oder Patienten, die werden nie glücklich, weil das ein ganz anderes Problem ist. Und da muss man natürlich von vornherein die Reißleine ziehen und sagen, das ist hier nicht das Richtige.
Sondern zum Beispiel eher Therapie. Psychische Veränderung statt körperliche. Und trotzdem lassen eben viele von uns was machen. Was glaubt ihr denn? Was liegt bei der Gen Z gerade im Trend? Michaela Montanari hat für mich die Top 5 aufgelistet.
Bei 18- bis 30-Jährigen sind am häufigsten Brustvergrößerungen mit Implantat. Es gibt ja auch Brustvergrößerungen mit Eigenfett, deswegen da ist schon das Implantat noch im Vordergrund. Dann Brustverkleinerungen. Intimchirurgie ist ein großes Thema und Botulinumtoxinbehandlung, zum Beispiel auch präventiv, wie zum Beispiel, hört man ja häufig in den Medien, Babybotox und die Bruststraffung. Das sind sozusagen die Top 5.
An dieser Stelle zurück zu Maxine. Sie hat sich ja unter anderem auch die Brüste vergrößern lassen und ich wollte wissen, warum sie sich für diesen Schritt entschieden hat.
Ich wollte nie meine Brüste machen lassen, bis ich dann die Pille abgesetzt habe. Ich hatte eigentlich immer, auch wenn das jetzt vielleicht komisch klingt, ich hatte immer die Brüste, mit denen ich sehr zufrieden war. Die Form, wie sie aussahen, es war wirklich zufriedenstellend quasi für mich. Und dann habe ich nach 7 Jahren die Pille abgesetzt, als ich 19 Jahre alt war. Also ich habe die vom Alter 12 bis 19 genommen.
Mhm. Das ist erstmal ein Schock, ne? Die Pille ballert richtig und dann ist man so, ach, das ist die Realität.
Genau, und dann habe ich ganz viele Dinge mit dem Absetzen der Pille feststellen müssen. Also ich hatte erstmal wirklich alles, aber halt eben auch von einem vollen D-Körbchen auf ein kleines B-Körbchen. Und das hat mir gar nicht gepasst, um ehrlich zu sein, weil ich einfach ich wollte einfach wieder so aussehen, wie ich davor aussah, weil ich war ja davor zufrieden und ich kannte das auch nicht anders. Mhm. Dann hatte ich, glaube ich, 6 Monate, nachdem ich die Pille abgesetzt habe, hatte ich dann meinen Brust-OP-Termin und ich habe ihm aber auch keine Bilder von irgendwelchen anderen Leuten gezeigt. Mhm. Ich habe ihm wirklich einfach Bilder gezeigt von mir in Bikinis früher, wie ich aussah und habe ihm einfach gesagt, ich hätte bitte einfach gerne das wieder, was ich vorher hatte.
So Eingriffe, die werden ja schon auch kontrovers diskutiert. Weißt du,
zu Recht.
Weißt du, warum du dafür so offen bist?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich finde, es wird zu Recht kontrovers diskutiert und ich finde es auch gut und wichtig und ich sage selber auch jedes Mal dazu, das soll für niemanden als Inspiration dienen. Mhm. Ich finde, es ist immer so ein ganz schmaler Grat zwischen ehrlich damit umgehen, damit Leute sich einfach nicht mit dir vergleichen und nicht wissen, dass es nicht echt ist und sich dann mit einem nicht realistischen Schönheitsideal vergleichen und gleichzeitig dann quasi niemanden dazu animieren, weil sie es dann trotzdem so schön finden. Mhm. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz schmaler Grat. Ich glaube, ich bin dafür offen, weil ich grundsätzlich erstmal der Meinung bin, dass jeder das mit seinem Körper tun sollte, was ihn glücklich macht. Und wenn dazu ein Schönheitseingriff beiträgt, dass man etwas, womit man sich ganz lange unwohl gefühlt hat, beheben kann, dann bin ich für mich persönlich der Meinung, dass wenn es so sehr dazu beiträgt, dass es dir besser geht, dass es dann auch einfach in Ordnung ist, wenn du es für dich selber entscheidest und wenn du es für keinen anderen machst. Und dann ist natürlich immer direkt die große Frage, die danach kommt, macht man die Dinge wirklich für sich selber oder macht man sie, weil sie dem Schönheitsideal der Gesellschaft entsprechen?
Auf ihr Real Talk-Video, da habt ihr den Ausschnitt schon am Anfang gehört, da gab es ganz unterschiedliche Reaktionen. Von danke, dass du das teilst, bis hin zu hey, bild dir mal nichts ein, so schön bist du nicht. Aber wer bestimmt eigentlich, was schön ist. Auftritt Silvana Weber. Sie ist Kommunikations- und Medienpsychologin und beschäftigt sich in ihrer Forschung mit dem Zusammenspiel von Identität und Medien. Silvana Weber sagt, dieser Spruch, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, das ist nicht nur ein Spruch, da steckt einiges drin.
Tatsächlich kann man das auch wissenschaftlich und historisch betrachtet sich so anschauen. Also aus sozialpsychologischer Sicht ist Schönheit definitiv kein fixer oder objektiver Maßstab, sondern eher ein soziales Konstrukt. Mhm. Also das hängt sowohl von Kultur und Zeitgeist ab, also in welcher Zeit lebe ich, in welcher Region lebe ich, aber auch Medien und Medienplattformen, also Massenmedien, sind da ganz zentrale Normsetzer. Denn dort sehen wir verschiedene Körper, verschiedene Gesichter, auch Stile. Und dadurch, dass ich das immer und immer wieder sehe, scheint das zur Norm zu werden.
Mhm. Wie wandelbar sind denn überhaupt Schönheitsideale?
Wenn wir uns das so über die Jahrzehnte oder sogar die Jahrhunderte anschauen, dann zeigt sich schon, dass es sehr wandelbar ist. Mhm. Also historisch betrachtet, so von der Rubensfigur bis zum extrem schlanken Ideal von den 90ern. Heute sind wir eher so bei kurvig sportlicheren Körpern. Das heißt, innerhalb von wenigen Jahrzehnten kann sich das schon sehr gut verschieben. Und wenn wir dann noch international uns das anschauen, dann sehen wir auch kulturelle Unterschiede. Also was in einem Kontext vielleicht als zu dünn gilt, gilt in einem anderen als perfekt.
Ja, voll.
Und das gilt nicht nur für Körperformen, sondern auch für Hautfarbe, Haarstruktur, Gesichtszüge. Und über Mode müssen wir dann gar nicht sprechen. Das ist natürlich auch sehr kontextuell unterschiedlich.
Was kann ich mir denn selber sagen, wenn ich in die aktuelle Vorstellung von Schönheit nicht so richtig reinpasse? Das macht ja schon was mit unserem Kopf.
Das macht total viel mit unserem Kopf. Und wir koppeln unseren Selbstwert ganz oft daran, wie wir im Vergleich zu anderen sind. Und da ist das Aussehen eben, spielt da eine total wichtige Rolle. Mhm. Das heißt, was total wichtig wäre, wäre sich selbst mal ein bisschen breiter aufzustellen und zu sagen, mein Selbstwert ist nicht nur an mein Aussehen gekoppelt, sondern vielleicht auch bei meinen Kompetenzen, was kann ich gut, was für Werte habe ich, wie lustig bin ich, wie kreativ bin ich, solche Sachen eben. Gut wäre auch, sich nicht immer aufwärts zu vergleichen, also mit Leuten, die scheinbar viel schöner sind als ich oder viel besser sind als ich, sondern eher mit Leuten, die mir ähnlicher sind, realistische Körper zeigen und mehr Diversität auch da reinbringen. Und der letzte Punkt, was total gut helfen kann, ist einfach Medienkompetenz und eine kritische Distanz reinzubringen. Also drüber lernen, was für Filter werden mir denn da gezeigt? Wie ist das alles inszeniert? Wer steckt auch da dahinter? Was für Machtstrukturen, was für eine Maschinerie an Medienschaffenden, die uns zeigen wollen und auch vorgeben wollen, was eigentlich schön ist. Und dann auch so ein Stück weit eine Selbstermächtigung durch diese Medienkompetenz, ist schon fast politisch zu sagen, nein, ich möchte nicht bei diesem Markt mitspielen, der eigentlich von meiner Unzufriedenheit lebt und dem Gefühl meiner Unzulänglichkeit.
Ich muss sagen, ich finde gerade in der heutigen Zeit ist das so schwer, bei sich selbst zu bleiben und auch mal irgendwie auf eine andere Ebene zu gehen. Einmal, mein Eindruck, ist Optik nochmal so wichtig geworden, auch auf Social Media. Und dann gibt es so viele Möglichkeiten, sich optisch zu verändern.
Total. Also es gibt ja nicht nur die Möglichkeiten, sich tatsächlich optisch zu verändern, sondern auch einfach die bildliche Darstellung von mir optisch zu verändern. Und da sind wir auch bei einer absoluten Normverschiebung. So, was ist denn eigentlich authentisch?
Das macht eine ganz große Frage auf. Es gibt so viele KI-generierte Videos alleine, ne? Dass im gleichen Video eine Person irgendwie redet und sagt, ha, du hast jetzt gedacht, dass ich wirklich so aussehe. So sehe ich gar nicht aus. Und ich schwöre, ich denke jedes Mal, ja, ich habe gedacht, so siehst du aus. Ja. Was kann das denn bewirken, wenn Menschen auf Social Media teilen, dass sie nicht natürlich schön sind? Und damit meine ich jetzt nicht, dass da eine KI im Spiel ist, sondern dass sie was, ich sag mal so salopp, was haben machen lassen.
Einerseits entzaubert das so dieses Ideal. Also wenn ich offenlege oder wenn so diese Influencerin offenlegt, hier, ich habe da was machen lassen und dieses natürliche Ideal wird als Fiktion enthüllt. Dann kann das so den Druck reduzieren und auch diese unrealistischen Vergleiche abschwächen. Das heißt, diese Transparenz, das kann auch Medienkompetenz fördern, die Leute verstehen das besser, können sich selbst realistischer einschätzen, weil sie andere Leute realistischer einschätzen können und so weiter und so fort. Also das ist einerseits total gut, andererseits sehe ich ein absolutes Risiko, denn das normalisiert auch ein Stück weit diese Art von Eingriffen. Also wenn jetzt ganz viele sagen, ich habe das und das machen lassen, dann senkt das möglicherweise die Hemmschwelle, selber was machen zu lassen. Und es kann auch sein, dass das eine neue Norm setzt. Denn wenn man da nichts dran machen lässt an sich, dann kann man sich schon wieder so einschätzen, oh, bin ich vielleicht zu nachlässig, vielleicht gucke ich nicht richtig auf mich und anscheinend lassen jetzt alle was machen. Und dann sollte ich das vielleicht auch tun, denn das ist jetzt so im Rahmen der normalen Körperpflege anscheinend.
Das muss ich erstmal so wirken lassen. Ist ein bisschen kompliziert, oder? Geht mir jedenfalls so. Was sind denn eure Impulse zu der Folge? Darauf bin ich gespannt. Schreibt uns gerne, macht eine Sprachi. Alle Infos dazu stehen in den Shownotes. Das Team für diese Folge: Jana Niehof, Anton Stanislawski, Friederike Seeger, Ralf Perz und ich, Jardine Rogal. Cool, dass ihr heute dabei wart.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.